D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Salewski.
Bitte stellen Sie sich vor, dass Sie auf dem Weg ins Kino sind. Auf dem Weg hören Sie im Radio, dass über 1 Milliarde Menschen in absoluter Armut leben. Wenige Cents mehr würden ausreichen, damit Nahrung, sauberes Wasser und einfachste Medikamente zur Verfügung stehen. Aber dieses Geld fehlt. Und deswegen stirbt statistisch betrachtet alle 3 Sekunden ein Mensch. Der Film, den Sie sehen wollen, dauert 100 Minuten und kostet Sie inklusive Popcorn 15 Euro. Überall konnten Sie Geld sparen, ohne dass Sie selber in Not geraten. Sie müssten niemals frieren, niemals Hunger leiden und könnten anderen Menschen das Leben retten. Wie weit würden Sie gehen?
Würdet ihr auf den Kinofilm verzichten? Würdet ihr vielleicht auf jeden Kinofilm verzichten oder sogar euer Auto verkaufen? Die Frage ist, wie viel Wohlstand seid ihr bereit zu opfern, um anderen zu helfen? Marcel van Ackeren ist Philosoph. Er erklärt, wie wir sinnvoll über solche Fragen nachdenken können. Wenn ein anderer in Not ist und wir ihm helfen können, sind wir moralisch gefordert. Man kann auch sagen, wir sind mit einer moralischen Forderung konfrontiert. Dann ist da noch die andere Seite, unser Eigeninteresse, unser Wunsch, dass es uns selbst so gut wie möglich gehe. Und so stehen wir auf einmal zwischen 2 Ansprüchen, die uns in unterschiedliche Richtungen zu ziehen scheinen. Marcel van Ackeren hat Sozialwissenschaften studiert und in Philosophie promoviert. Zurzeit ist er Privatdozent an der Uni Münster. Sein Vortrag hat den Titel »Ethik, die wehtut? Zum Konflikt von Moral und Wohlergehen«. Er hat diesen Vortrag am 18. Januar 2016 beim Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg in Greifswald gehalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Bitte stellen Sie sich vor, dass Sie auf dem Weg ins Kino sind. Auf dem Weg hören Sie im Radio, dass über 1 Milliarde Menschen in absoluter Armut leben. Das heißt, Sie haben nur wenig mehr als $1 pro Tag zur Verfügung. Wenige Cents mehr würden ausreichen, damit Nahrung, sauberes Wasser und einfachste Medikamente zur Verfügung stehen. Aber dieses Geld fehlt. Und deswegen stirbt statistisch betrachtet alle 3 Sekunden ein Mensch. Der Film, den Sie sehen wollen, dauert 100 Minuten und kostet Sie inklusive Popcorn 15 Euro. Angenommen, Sie sind jetzt der Meinung, dass es vernünftig und moralisch ist, dass Sie anderen Menschen in großer Not helfen, wenn Sie dafür selber nicht in große Not geraten. Also nehmen wir weiter an, Sie spenden. Nächste Woche haben Sie aber wieder Lust, ins Kino zu gehen. Wäre es dann nicht wieder so, dass Sie mit Ihrer Spende Menschenleben retten könnten, ohne selber in Not zu geraten? Nehmen wir an, Sie spenden wieder und Sie überlegen, jetzt auf Kinobesuche zu verzichten und jedes Mal, wenn Sie ins Kino gehen, würden Sie das Geld für den Kinobesuch spenden. Nehmen wir weiter an, die Idee, Menschenleben zu retten, ohne selber in Not zu geraten, treibt Sie weiter um. Denn in Ihrem Leben haben Sie ja sehr oft so eine Gelegenheit. Sie kaufen sich Bücher, die Sie auch ausleihen können. Sie wohnen in einer Wohnung, die Sie vielleicht nicht notwendig so brauchen. Sie geben Geld für Genussmittel aus, Geschenke für Ihre Freunde, die die gar nicht notwendig brauchen und so weiter. Überall konnten Sie Geld sparen, ohne dass Sie selber in Not geraten. Sie müssten niemals frieren, niemals Hunger leiden. Sie wären immer gesund und könnten anderen Menschen das Leben retten. Nun wissen Sie aber auch, dass das Weltarmutsproblem noch eine ganze Weile so weit bestehen würde. Obschon Ihnen die ethische Forderung, anderen Menschen in großer Not zu helfen, am Anfang noch plausibel erschien, schwant Ihnen jetzt langsam, dass die konsequente Befolgung dieser plausiblen Vorstellung Ihr Leben sehr radikal verändern wird. Sie könnten sehr viel moralisch Gutes tun, Sie müssten aber dafür auf Dinge verzichten, die für Sie selbst gut sind und Ihr Wohlergehen betreffen. Soweit das Szenario. Sie können entscheiden, wie weit das weg von Ihrer Realität ist. Ich habe nun zwei Fragen an Sie. Erstens, wie weit würden Sie gehen? Zweite Frage, gibt es einen Punkt für Sie, an dem Sie sagen würden, für die Erfüllung einer moralischen Norm, einer moralischen Forderung, die mir selbst plausibel ist, muss ich aber nicht all meine Interessen und all mein Glück opfern? Wenn Sie glauben, dass es einen solchen Punkt gibt, dann vertreten Sie ein sogenanntes Überforderungsargument. So ein Argument wird zurzeit in der Philosophie sehr kontrovers diskutiert. Im Kontext der Philosophie besagt es, dass etwas mit einer ethischen philosophischen Theorie nicht stimmt, wenn sie Forderungen begründet, die uns überfordern. Solche Theorien müssen wir aufgeben und ändern. Seltsamerweise ist in dieser philosophischen Debatte aber sehr schnell von Überforderung die Rede. Aber es fehlen Arbeiten zur Frage, was da eigentlich zu viel ist. Was ist sozusagen dasjenige, was in irgendeiner exzessiven Form vorhanden ist. Damit meine ich also die Konflikte von Moral und Wohlergehen. Egal, ob man ein Überforderungsargument vertritt oder ein Überforderungsargument ablehnt, immer braucht man eine Vorstellung von dem, was da eigentlich abgelehnt oder zu viel oder zu wenig ist. Im Englischen gibt es genau dafür einen Fachausdruck und der nennt sich Demandingness. Für Demandingness gibt es keine gute, kompakte deutsche Übersetzung, deswegen bleibe ich bei dem englischen Ausdruck. Erst wenn wir wissen, was Demandingness ist, können wir wissen, was eigentlich Überforderung ist. Und wir können wissen, ob uns eine Theorie überfordert oder nicht und ob wir sie dann ändern müssen. Mir geht es also in einem ersten Schritt darum, zu ermitteln, was Demandingness genau ist und warum es auftritt, welche Ursachen dieses Phänomen hat. In einem zweiten Abschnitt erläutere ich die Frage, ob es sich bei den Konflikten, um die es mir geht, um ein Scheinproblem handelt, davon gibt es in der Philosophie mutmaßlich sehr viele, oder um eine schlichte Notwendigkeit. Drittens werde ich dann etwas über das Verhältnis von Demandingness und philosophischen Theorien auf der anderen Seite sagen. Und viertens erörtere ich die brennend wichtige Frage, was wir eigentlich, wenn wir in einem solchen Konflikt sind, rationalerweise tun sollten. Ich komme jetzt also zur ersten grundlegenden Frage. Um mit einer allgemeinen vorläufigen Bestimmung von Demandingness zu beginnen. Demandingness ist ein Konflikt zwischen einer moralischen Forderung und dem Wohlergehen der Person, die die Forderung erfüllen soll. Mit anderen Worten, Demandingness liegt vor, wenn ein aus moralischer Perspektive gefordertes Handeln nicht gut ist für die Person, die moralisch handelt. In diesem Abschnitt geht es mir jetzt darum, einige Erläuterungen zu dieser allgemeinen Bestimmung zu geben und dann verschiedene Ursachen von Demandingness zu erörtern, was mich dann zur Frage nach der Relativität von Demandingness führt. Wenn Demandingness ein Konflikt ist, können wir zunächst fragen, was genau die beiden Pole dieses Konflikts sind. Auf der einen Seite stehen, wie gesagt, moralische Forderungen. Moralische Forderungen haben aber sehr viele Quellen. Freunde, Familienmitglieder, Religionsvertreter, Politiker und so weiter. Alle diese Personen fordern uns auf, etwas Bestimmtes zu tun, weil es moralisch gut oder richtig sei. Mir geht es im Folgenden aber nur um diejenigen moralischen Forderungen, die im Rahmen einer philosophischen Theorie begründet werden, zum Beispiel dem Lügenverbot bei Kant. Das ist auch ein Grund, warum ich hier heute nicht zwischen Moral und Ethik unterscheiden werde. Wenn ich im Folgenden also Ethik sage, meine ich philosophische normative Theorien, also solche, die moralische Forderungen begründen. Was den anderen Pol des Konflikts angeht, geht es mir um das gute Leben von Personen. Hier unterscheide ich nicht zwischen philosophischen Ausdrücken wie Wohlergehen, Wellbeing, Interesse, Selbstinteresse und so weiter. Ich werde zur Vermeidung rhetorischer Monotonie wechseln, meine aber immer dasselbe, nämlich das, was das Leben einer Person gut macht, und zwar für die Person selbst, und zwar aus der Perspektive der Person. In Bezug auf beide Pole des Konfliktes mache ich vielleicht einen unbestimmten und unentschiedenen Eindruck, weil ich jeweils sehr, sehr viel unter diese Pole fasse. Aber das ist einem methodischen Anliegen meines Projektes geschuldet. Mit dem Konzept von Demandingness möchte ich nicht nur Phänomene korrekt beschreiben und erklären, sondern dann auch verschiedene ethische Theorien miteinander vergleichen. Und dafür brauchen wir ein Konzept von Demandingness, das auf verschiedene Typen von ethischen Theorien anwendbar ist und sie vergleichbar macht. So wie man Äpfel und Birnen eben doch vergleichen kann, wenn man einen dritten Vergleichsmaßstab hat, wie zum Beispiel Vitamin C-Gehalt, Zuckergehalt oder so etwas Ähnliches. Nach den Polen des Konflikts erläutere ich die Art des Konfliktes, um die es mir geht. Es gibt natürlich auch physische und mentale und emotionale Beanspruchung. Die muss unser Wohlergehen nicht notwendig beeinträchtigen. Zum Beispiel kann es sein, dass mir Bücher oder Sport dann Vergnügen bereiten, wenn es auch anspruchsvoll, also fordernd für mich ist. Natürlich kann es Fälle geben, in denen eine Person physisch oder kognitiv gefordert ist und diese physische Forderung dann moralisch bedeutsam wird. Zum Beispiel, wenn zwei Menschen in Not sind, ich aber körperlich zu schwach bin, um beide zu retten. Wenn ich im Folgenden also von Demandingness und Überforderung rede, ist das nur eine elliptische Redeweise. Ich meine dann immer nur moralische Demandingness, also Einschnitte in das Wohlergehen einer Person, die moralisch handelt. Damit komme ich jetzt zu den verschiedenen Ursachen von Demandingness. In der Forschung wird bis dato immer davon ausgegangen, dass es nur eine Ursache bzw. eine Form des Konfliktes gibt, nämlich in Form von Kosten. Mit Kosten ist gemeint, dass Sie etwas aufbringen und tun müssen, um moralisch zu handeln. Das kann Geld sein, wie im Falle der Spende für die Welthungerhilfe, aber auch Zeit, wenn Sie zum Beispiel Ihren Freunden mit einem Ratschlag oder mit Ihrem Ohr zur Verfügung stehen müssen. Kosten können Ihnen aber auch dann entstehen, weil Sie wegen der moralischen Handlung auf eine andere Handlung verzichten müssen. Wenn Sie auf dem Weg ins Kino bei einem Unfall Nothilfe leisten müssen, dann entstehen Ihnen Kosten in Bezug auf Ihr Wohlergehen auch deshalb, weil Sie den Film verpassen, der Ihnen viel Vergnügen bereitet hätte. Die Rede von den Kosten klingt sehr buchhalterisch und vielleicht spricht man in der Literatur auch deshalb oft von den Opfern, die wir für die Moral zu bringen hätten. Soweit die Standardposition. Ich plädiere aber für die These, dass es noch zwei weitere Ursachen von Demandingness gibt. Die zweite Ursache für Demandingness liegt im Umstand begründet, dass moralische Theorien durch Verbote von Handlungen unsere Spielräume verkleinern. Werden bestimmte Handlungen als unmoralisch verboten, kann ich meinem Selbstinteresse nur noch in beschränkter Weise nachgehen. Stellen wir uns eine Moraltheorie vor, die Fahrradfahren, Opernbesuche oder Homosexualität als unmoralisch verbietet. Es ist naheliegend zu denken, dass eine solche Einschränkung von Handlungsoptionen nur dann zur Demandingness führt, wenn durch die Verbote Kosten entstehen. Das wäre der Fall, wenn ich selbst vorhabe, entsprechende Handlungen auszuüben. Die Verbote verlangen dann von mir, meine bestehenden Interessen zu opfern. Dieser Gedanke ist naheliegend und auch nicht falsch. Aber ich glaube, dass nicht alle Fälle, in denen Handlungsoptionen verboten und Demandingness verursachen, auf diese Standardposition, also auf Kosten, reduziert werden können. Denn Optionen zu haben, ist per se gut für Handelnde. Eine Einschränkung von Optionen ist nicht nur dann schlecht für eine Person, wenn sie dieser Option auch tatsächlich nachgehen möchte. Selbst wenn ich nicht beabsichtige, in die Oper zu gehen und entsprechende Verbote also gar nicht von mir verlangen, dass ich meine Interessen opfer, ist es gut für mich, diese Option zu haben. Denn es ist gut für mich, in einer moralisch weitgehend offen und pluralen Gesellschaft zu leben, in der zum Beispiel meine Mitmenschen diese Option wahrnehmen können oder ich irgendwann, wenn ich ein Interesse für Opern entwickle. Kurzum, ich plädiere dafür, dass moralische Liberalität und moralischer Pluralismus nicht nur eine Sache von Toleranz sind, sondern dass es selber für uns ein Gut ist, das zu haben, also Optionen. Jetzt zur dritten Ursache von Demandingness, der Schwierigkeit. Wenn wir eine Handlung ausüben, die uns Kosten verursacht, müssen wir uns selbst motivieren, uns Kosten aufzuerlegen. Daher kann moralisches Handeln psychologisch schwierig sein. Einerseits ist es so, dass wir diese Schwierigkeit natürlich nur dann haben, wenn es auch um Kosten geht. Aber Schwierigkeit ist noch eine andere und eventuell zusätzliche Quelle von Demandingness. Denken Sie noch einmal an das Gedankenexperiment vom Anfang. Angenommen, zwei exakt gleich wohlhabende Personen werden aufgefordert, die 15 Euro für den Kinobesuch zu spenden. Die eine Person ist aber sehr moralisch, freigebig, hilfsbereit erzogen und hat überhaupt kein Problem, sofort diese 15 Euro zu spenden. Die andere Person muss sich sehr stark überwinden, eventuell einen Universalisierungstest machen und sich mit allen Leistungen der Vernunft dazu durchringen, diese 15 Euro zu spenden. Kurzum, es handelt sich um ein Geizhals, er spendet, aber er musste viel mehr psychologische Widerstände aufbringen, um diese 15 Euro zu spenden. Dass das Überwinden von psychologischen Widerständen sehr unangenehm und mühsam sein kann, wissen alle Phobiker und Raucher. Der Unterschied zwischen diesen beiden Personen führt mich direkt zu dem anderen Aspekt von Demandingness, nämlich ihrer Relativität. Demandingness ist in zweifacher Hinsicht relativ. Als Beispiel nehme ich diesmal die Forderung, aus ethischen Gründen auf Fleischkonsum zu verzichten. Für eine Person, die sehr gerne Fleisch isst, bedeutet das einen großen Einschnitt, weil die Person auf sehr viele Lusterfahrungen verzichten muss, um dieser ethischen Forderung nachzukommen. Eine andere Person, der Fleisch eh nicht schmeckt, die muss gar nicht auf große Lusterfahrungen verzichten und für die ist die gleiche ethische Forderung viel weniger demanding. Demandingness ist also, wie wir Philosophen sagen, akteursrelativ. Aber Demandingness ist auch von Situationen, von Kontexten abhängig. Wenn es ethisch verboten ist, Fleisch zu essen, macht es einen großen Unterschied, in welcher Situation Sie dieses Verbot erfüllen sollen. Stellen Sie sich die Situation vor, dass Sie sehr hungrig sind und alles, was Sie zum Essen angeboten bekommen, ist ein Schnitzel. Um der ethischen Forderung nachzukommen, müssen Sie also hungrig bleiben. Nehmen Sie jetzt die gleiche ethische Forderung, Sie sollen wieder auf Fleischkonsum verzichten, aber Ihnen steht ein sehr üppiges vegetarisches Buffet zur Verfügung. Dann ist es für Sie vollkommen unproblematisch, Sie können ohne Hunger diese ethische Forderung erfüllen. Es hängt also nicht nur von der Forderung selbst ab, wie viel wir dafür tun müssen, was wir dafür aufgeben müssen, sondern es hängt von uns ab und den Situationen, in denen wir ethische Forderungen erfüllen müssen. Soweit habe ich Demandingness nur bestimmt und Ursachen genannt. Aber in der Philosophie ist umstritten, ob es sich bei diesen Konflikten von Moral und Wohlergehen um Scheinkonflikte handelt oder um schlichte Notwendigkeiten, weil das Leben eben so ist. Im zweiten Abschnitt diskutiere ich jetzt also solche Auffassungen. Es gibt drei mögliche Positionen. Erstens, Moral und Wohlergehen, die beiden Pole des Konflikts, stimmen immer notwendig überein, sind also deckungsgleich. Die zweite Position sagt, Moral und Wohlergehen, wenn Sie sich das als zwei Kreise vorstellen, sind immer getrennt, nie deckungsgleich, es gibt keine Überschneidungsmenge. Die Konflikte sind notwendig. Die dritte Position ist, dass die beiden Kreise, Moral und Wohlergehen, eine Schnittmenge haben, aber nicht vollkommen übereinstimmen. Das ist die These von der potenziellen Kongruenz. Die erste Antwort, die ich vorgestellt habe, dass Moral und Wohlergehen immer übereinstimmen, ist eine These, die wir insbesondere in antiken Glücksethiken vorfinden. Alle antiken Ethiken sind solche Ethiken, in denen es hauptsächlich um das Glück geht, zumindest bei den paganen Ethiken, also den noch nicht christlichen Ethiken in der Antike. Ab Augustinus wird das alles ganz anders. Wenn man in diesen antiken Glücksethiken glücklich sein will, gibt es nur eine Empfehlung, nämlich tugendhaft sein, moralisch sein. Und das ist auch das Einzige, was sie glücklich macht. Wenn sie also im Besitz der Tugend sind, so die antiken Philosophen, werden sie auch notwendig und automatisch glücklich. Dieser Konzeption zufolge können Ethik und Wohlergehen gar nicht in Konflikt geraten. Ich halte eine Übereinstimmung von Moral und Wohlergehen für wünschenswert, aber die antiken Glücksethiken gehen zu weit. Sie deuten den Begriff des Wohlergehens nämlich um. Und zwar so, dass nur noch Tugend gut für uns ist und glücklichmachend ist. Alles, wonach wir oft streben, so die These, macht nicht wirklich glücklich. Wenn nur Moral glücklich macht, kann es eben dann keinen Konflikt mehr von Moral und Wohlergehen geben. Deswegen finden wir in der antiken Ethik, wie ich finde, sehr extreme Aussage, denen zufolge wir nicht unglücklich sind, nur weil wir gefoltert werden, weil wir unsere Familie verlieren und so weiter und so weiter. Das ist nicht nur extrem, sondern auch falsch. Es gibt neben der Moral eben noch andere Dinge, die unser Glück ausmachen. Zumindest für 99,9% der Menschen, die eben noch nicht vollkommen tugendhaft sind. Für diese Menschen gibt es noch Konflikte und das leugnen diese antiken Theorien in den meisten Fällen auch gar nicht. Sie formulieren also, dass die Übereinstimmung von Moral und Wohlergehen als Ideal und lassen es auch in manchen Fällen anheimgestellt, ob dieses Ideal überhaupt erreichbar ist. Nun zur zweiten Antwort auf die Frage nach der Existenz von den Konflikten. Dieser Konzeption zufolge sind Konflikte von Moral und Wohlergehen notwendig. Einmal kann angenommen werden, dass es die Aufgabe der Moral ist, unser Selbstinteresse und damit unser Glücksstreben zu bändigen und im Zaum zu halten. Moral soll die natürlichen und unbegrenzten Interessen im Zaum halten, zum Beispiel, weil der Mensch als essentiell sündig gedacht wird oder eben aus krummem Holz besteht. Zum anderen wird oft argumentiert, dass Moral uns auffordert, gut für andere Menschen zu sein, während es eben unser Glücksstreben ist, gut für uns zu sein. Wenn Moral und Glücksstreben als Antagonisten gedacht werden, oder als etwas, das in komplett unterschiedliche Richtungen weist, dann sind die Konflikte eben notwendig. Im Falle dieser Konzeption wird geleugnet, dass Moral und Selbstinteresse überhaupt jemals Hand in Hand gehen können. Aber kennen wir nicht alle Fälle, in denen Moral auch etwas ist, was gut für uns ist? Wenn wir zum Beispiel etwas für unsere Partner, Familie, Freunde tun, für sie kochen, ihnen Ratschläge geben und so weiter. Ich hoffe, Sie haben alle solche Erfahrungen gemacht. Für die beiden Positionen spricht jedoch, dass sie sehr eindeutige und klare Antworten geben, die von sehr klaren Prinzipien her bestimmt sind und daher als Theorien den Vorteil haben, oft sehr sauber konstruiert zu sein. Ich plädiere für einen Mittelweg, der die beiden extremen Positionen vermeidet. Mittelwege sind in der Philosophie oft die theoretisch schwersten Wege. Sie sind am wenigsten eindeutig, sie haben immer den Ruf, wischiwaschi zu sein, weil man keine kategorische Antwort auf eine Frage bekommt. Aber sie haben eben oft den Vorteil, dass sie die Theorien sind, die eben die Phänomene korrekt beschreiben. Ich plädiere also für die Auffassung, dass Moral und Wohlergehen potenziell kongruent sind. Es gibt also Fälle, in denen die Konflikte auftauchen, und es gibt Fälle, in denen moralisches Verhalten unserem eigenen Wohlergehen dient, etwa im Rahmen von Beziehungen. Ich werde jetzt die Perspektive wechseln und mich der Frage widmen, wie eigentlich philosophische Theorien auf den Umstand reagieren sollen, dass Konflikte von Moral und Wohlergehen einerseits möglich sind und dass sie unterschiedlich häufig und unterschiedlich intensiv sind. Mir geht es also jetzt um die Frage, ob Demandingness ein Faktor ist, der unser Theoriedesign beeinflussen sollte. Zwei Fragestellungen sind hier zentral. Erstens, sollen und können wir ethische Theorien über moralische Forderungen so konzipieren, dass sie möglichst moderat sind, also dass die Konflikte selten und von geringer Intensität sind? Sollen und können wir das tun? Die zweite Frage ist, wenn man diese Frage bejaht, dann müssen wir uns um die Aspekte einer ethischen Theorie kümmern, die für Demandingness verantwortlich ist. Also, wo sind die Stellschrauben, an denen wir die Theorien ändern können? Die erste Frage, ob wir ethische Theorien überhaupt so gestalten können oder sollen, dass Moral und Wohlergehen seltener oder weniger stark in Konflikt sind, ist eine sehr grundlegende Frage der Debatte. Letztlich verbirgt sich dahinter die Frage, ob die Ethik für den Menschen da ist oder der Mensch für die Ethik. Ich beginne mit der klassischen Antwort. Sie lautet, Ethik fordert eben, was sie fordert. Ethische Theorien haben die Aufgabe zu erkennen, was moralisch gefordert ist und diese Forderung zu begründen. Für die Begründung, warum etwas moralisch gefordert wird, müssen natürlich Argumente angeführt werden. Aber dabei spielt Demandingness als Kriterium überhaupt keine Rolle. Das Wohlergehen derjenigen, die Moral befolgen sollen, muss bei der Bestimmung und Begründung von Moral also nicht berücksichtigt werden. Dieser Auffassung zufolge gibt es auch keinen Punkt, an dem Überforderung beginnt. Wenn Menschen es nicht schaffen, das zu tun, was die Moral fordert, dann müssen sich die Menschen bessern und nicht die Theorien. Für diese Konzeption von ethischen Theorien gibt es zwei zentrale Argumente. Das erste Argument besagt, dass moralische Normen Objekte und Entitäten sind, die unabhängig von uns Menschen Bestand haben, etwa weil sie Teil der unveränderlichen Realität sind. Moralische Forderungen stehen also fest, so wie Planetenbewegung. Wir können sie nur entdecken und nicht selber ändern oder modifizieren. Die zweite Begründung für diese klassische Antwort lautet, dass die moralischen Forderungen nicht Bestandteil der Realität sind, aber aus den feststehenden Strukturen unserer Rationalität notwendig folgen. Auch dann würde gelten, dass das, was die Moral fordert, eben feststeht, qua den feststehenden Strukturen unserer Vernunft. Beide Argumente sind, um es sehr vorsichtig zu sagen, sehr voraussetzungshaft. Und ich bin aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht erläutern kann, leider nicht überzeugt. Entscheidend ist aber, dass sich das Problem der Demandingness so nicht aus der Welt schaffen lässt. In beiden Fällen wird etwas darüber gesagt, was moralische Forderungen sind. Aber das Problem entsteht durch Theorien. Und ich bin etwa mit Ludwig Sieb der Meinung, dass ethische Theorien von Menschen gemacht werden und daher kontingent sind. Und zwar auch dann, wenn sie von angeblich unveränderlichen Normen reden. Ein Gegenentwurf zur klassischen Antwort ist erst in den 80er Jahren durch Susan Wolf und Bernard Williams wirkmächtig vertreten worden. Sie haben dafür plädiert, dass wir nicht nur über Moral, sondern auch über ethische Theorien anders nachdenken. Ihre Grundüberzeugung lautet wie folgt. Moralische Systeme, die jeden Bereich unseres Lebens kategorischen Sollensansprüchen unterwerfen und davor sorgen, dass das Leben derjenigen, die dieser Theorie folgen, elend und unattraktiv wird, sind als Theorien problematisch und sollten geändert werden. Natürlich würde von Vertretern der klassischen Position argumentiert, dass hier der Bock zum Gärtner gemacht wird. Ich selber aber sympathisiere mit dem Grundanliegen von Wolf und Williams, und zwar aus folgendem Grund. Unser Wohlergehen und Moral sind zwei extrem wichtige Maßstäbe für unser Leben, und zwar individuell und kollektiv. Und wenn ich gerade korrekterweise dafür plädiert habe, dass diese beiden Maßstäbe potenziell kongruent sind, dann ist es auch wünschenswert, dass sie möglichst weitgehend potenziell, also weitgehend kongruent sind. Denn je mehr wichtige Maßstäbe in unserem Leben erfüllt werden, desto besser. Kurzum, ich plädiere für moderate Theorien, denn gute ethische Theorien über das Gute müssen auch gut für diejenigen sein, die sie befolgen. Das heißt nicht, dass es eben nicht doch Konflikte geben kann. Angesichts des sehr schlechten Zustandes der Welt wird es Konflikte geben. Aber mir geht es nicht um die Frage, wie die Welt ist, sondern welche Theorien wir brauchen. Wenn wir bei der Theoriebildung, also die Mahndingnis, als Kriterium berücksichtigen sollen, müssen wir entscheiden, bei welchen Elementen einer ethischen Theorie wir dabei ansetzen können. Deshalb stelle ich jetzt vier Aspekte von ethischen Theorien vor, die als Stellschrauben fungieren, weil sie die Demandingness, die eine Theorie verursacht, beeinflussen. Ich nenne die jetzt ganz schnell. Die erste Stellschraube ist der Geltungsbereich. Hier geht es um die Frage, ob moralische Bewertungen alle Bereiche unseres Handelns betreffen. Zweitens, Deliberation und Motivation. Hier geht es um die Frage, ob wir nur dann korrekt moralisch handeln, wenn unser Handeln durch bestimmte Überlegungen und Motivationen verursacht wurde. Zum Beispiel müssen wir vorher einen Universalisierungstest machen, müssen wir eine bestimmte Motivation haben, damit die Handlung als moralisch wertvoll gilt. Drittens und besonders wichtig ist die Frage nach der rationalen Autorität der Forderung. Hier geht es um die Frage, ob moralische Forderung mehr rationales Gewicht hat als unsere Wohlergehen. Darauf gehe ich im letzten Abschnitt ausführlicher ein. Und der vierte Punkt ist der moralische Standpunkt und der eigentliche Gehalt der Forderung. Also aus welcher Perspektive heraus legen wir fest, was eine Forderung ist, ob wir 10 Euro spenden müssen, 15 Euro und so weiter. Positionen zu den vier Aspekten einer Theorie bedingen sich nicht notwendig, sodass diese vier Stellschrauben unabhängig voneinander angezogen oder gelockert werden können. An der ersten Stellschraube, meine ich, sollten wir nicht drehen. Das ist aber die Stellschraube, an der sozusagen die meisten Leute in der Debatte angesetzt haben, und das ist auch sehr, sehr verführerisch. Der Grundgedanke ist folgender. Wir könnten ja den Geltungsbereich der Moral einfach verkleinern und dadurch schaffen wir Freiräume für unser glücksrelevantes Handeln, wo praktisch uns die Moral nicht reinregiert. Michael Quante spricht vom moralischen Dauerstress, den es zu vermeiden gilt. Also, wir schaffen einfach die Situation, dass wir nicht nur mit extremen Belastungspeaks umgehen müssen, sondern einfach die permanente moralische Kontrolle, das permanente moralische Nachdenken aussetzen, sodass wir einen Freiraum bekommen können. Moralfreie Zonen wären also eine Entlastung. Wir könnten Urlaub oder Feierabend von der Moral machen. Ich glaube aber, dass wir dieser Versuchung, die sehr suggestiv ist, nicht erliegen sollten. Denn ich sehe bis dato überhaupt keinen Ansatz, der uns überzeugend erklärt, welche Typen von Handlungen nicht moralisch bewertet werden können. Wir können nicht einfach sagen, oh, jetzt bin ich in meiner moralfreien Zone, es ertrinkt ein Kind, das rette ich jetzt nicht mehr, weil ich gerade Urlaub von der Moral habe. Wie also sollen wir diese Grenze festlegen können? Gibt es bestimmte Handlungen, wo wir sagen, die sind so trivial oder so unbedeutend, die müssen wir irgendwie nicht moralisch bewerten? Selbst eine so triviale Handlung wie das Zähneputzen kann moralisch bedeutend werden. Wahrscheinlich haben Sie sich heute Morgen vor dem Zähneputzen nicht überlegt, oh, es ist jetzt moralisch erlaubt, Zähne zu putzen und so weiter. Sie haben wahrscheinlich gar keine moralische Überlegung angestellt. Vielleicht ist es dafür auch zu früh. Trotzdem kann Zähneputzen moralisch relevant werden. Stellen Sie sich eine Situation vor, wo Sie merken, dass im Zimmer nebenan, während Sie sich die Zähne putzen, jemand erstickt, einen Unfall hat und medizinische Nothilfe braucht. In dem Falle wäre Zähneputzen sofort in Tateinheit mit einer Unterlassungshandlung. Sie dürften sich nicht die Zähne putzen. Sie müssten einen Notarzt rufen oder Nothilfe leisten. Kurzum, das Projekt, irgendwelche Handlungen zu beschreiben, die uns sozusagen frei sind, wo wir nicht der Moral unterliegen, ich glaube, dieses Anliegen funktioniert nicht. An der vierten Stellschraube der moralischen Perspektive und dem Gehalt der Forderung sollten wir aber ansetzen. Thomas Nagel machte den Vorschlag, moralische Forderungen im Rahmen eines Kompromisses, im Original heißt es Bargain, zwischen der reinen unpersönlichen moralischen Perspektive und dem Wohlergehen der Menschen zu bestimmen. Die reine Moral macht hier also eine Konzession an den psychologischen Realismus, wie er das nennt. Einen Schritt weiter geht man, indem man den rein moralischen Standpunkt aufgibt und annimmt, dass die moralische Perspektive und die Perspektive des persönlichen Glückes nicht mehr vollkommen getrennte Perspektiven sind. Bei Moral und unserem Glück handelt es sich vielmehr um zwei evaluative Perspektiven, die aber jeweils offen für die Aspekte der anderen Perspektive sind. Dieses Anliegen, was etwa von Samuel Scheffler oder Joseph Raz verfolgt werden, ist mir sehr sympathisch. Und ich sehe hier auch die grundlegende Bedeutung der Debatte zur Demandingness. Moral fällt nicht vom Himmel und deswegen besteht einerseits eine Notwendigkeit und andererseits eine große Chance darin, dass wir über die Frage nachdenken, welche Moral wir wollen und wie wir das Verhältnis von Moral und Glück in unserem Leben sehen wollen. Das große Missverständnis derjenigen, die argumentieren, dass Ethik eben kompromisslos fordert, was sie fordert, betrifft nicht leider nur ein Verständnis von Moral oder von philosophischen Theorien. Viel schlimmer ist, dass diese Ansätze ein seltsames Bild von unserem Leben zeichnen. Moral ist nichts, das von einer reinen Perspektive quasi von außen oder von oben in unser Leben hineinregiert. Vielmehr ist Moral ein natürlicher Bestandteil unseres Lebens, und zwar jeder Belange. Aber auch meine These von der potenziellen Kongruenz muss sich der Frage annehmen, was denn jetzt in einem solchen Konfliktfall rationalerweise zu tun ist. Bis dato habe ich immer nur über zwei Perspektiven geredet, Moral und Wohlergehen. Und jetzt fragen wir uns, was sagt eigentlich die Vernunft zu diesem Konflikt und gibt die Vernunft uns eine Entscheidungshilfe bei diesen Konflikten? Die lange Zeit dominante Position, der moralische Rationalismus, besagt, dass es immer rational ist, der Moral zu folgen, weil moralische Erwägungen oder Gründe immer prudentielle Gründe schlagen. Mit prudentiellen Gründen meinen wir die Gründe, die es also mit unserem Wohlergehen oder mit unserem Selbstinteresse zu tun haben. Natürlich können wir uns in Konfliktfällen für unser Wohlergehen und gegen die Moral entscheiden. Gemäß der These des moralischen Rationalismus handeln wir dann aber nicht nur unmoralisch, sondern immer auch irrational. Kurzum, die These ist, dass die Rationalität immer auf Seiten der Moral ist. Wenn das so ist, stellt sich das Problem der Demandingness in einer radikal verschärften Form. Denn wir können den Forderungen der Moral ja gar nicht mehr rationalerweise ausweichen. Zusammen mit der Moral fordert dann auch die Vernunft, dass wir unser Wohlergehen für die Moral opfern. Mit zwei Gegenargumenten möchte ich jetzt bezweifeln, dass der moralische Rationalismus uneingeschränkt gilt und dass moralische Gründe immer stärker als prudentielle Gründe sind. Um meine Gegenargumente besser zu verstehen, muss ich Ihnen jetzt ganz kurz etwas über Gründe sagen, die für uns Philosophen eine, sagen wir mal, große Rolle spielen, zumindest für die meisten von uns. Zum besseren Verständnis stellen Sie sich praktische Gründe als Tatsachen vor und einfach Tatsachen, die für oder gegen eine Handlung sprechen. Zum Beispiel ist die Tatsache, dass mir Schokoladeneis sehr gut schmeckt, ein Grund dafür, Schokoladeneis zu essen. Gründe basieren auf Werten. Ich habe einen Grund, eine Handlung zu begehen, weil durch die Handlung ein Wert realisiert wird. Eis essen, weil es mir Lust bereitet, macht mein Leben angenehmer. Und wenn ich jemand bin, der meint, er hat dann ein gutes Leben, wenn er viel Lust hat oder Lust ein Baustein seines guten Lebens ist und Eis essen ihm Lust macht, hat er eben einen Grund, Eis zu essen. Gründe haben eine Eigenschaft, eine sehr besondere Eigenschaft. Sie verfügen über die Eigenschaft der logischen Stärke oder des Gewichtes. Die Stärke eines Grundes hängt davon ab, auf welchem Wert er basiert. Diese Eigenschaft der Stärke sorgt dafür, dass ein Grund einen anderen Grund schlagen kann. Um zu einer rationalen Entscheidung zu gelangen, müssen wir, wie ein Richter, Gründe abwiegen. Das Abwiegen ist eben die Aufgabe der praktischen Vernunft. Angenommen, ich möchte im Sommer mein Lieblingseis essen, sehe dann aber, dass das Nachbarkind in den Pool fällt und es von keinem anderen gerettet wird. Ich muss eine Entscheidung treffen, denn wenn ich das Kind rette, schmilzt das Eis. Der Grund, das Eis zu essen, ist also in Konflikt mit dem moralischen Grund, das Kind zu retten. Der moralische Grund ist aber natürlich stärker, weil ein Menschenleben viel mehr wiegt als meine Lust am Eis. Also ist es rational, das Kind zu retten und das Eis schmelzen zu lassen. Ich handle also rational dann, wenn ich dem stärksten und ausschlaggebendsten Grund folge. Vor dem Hintergrund dieser Konzeption von Gründen können wir die These des moralischen Rationalismus umformulieren. Der moralische Rationalismus behauptet, dass moralische Gründe immer ausschlaggebend sind. Und das heißt, dass jeder moralische Grund jeden prudentiellen Grund, der es mit unserem Wohlergehen zu tun hat, schlägt. Also auch der schwächste moralische Grund schlägt den stärksten prudentiellen Grund. Und genau das ist meiner Meinung nach falsch. Hier ein Beispiel. Angenommen, ich habe meiner Großmutter versprochen, sie am kommenden Montag um 11 Uhr anzurufen. Und meine Großmutter stammt aus Königsberg und dort werden Pflichten sehr ernst genommen. Nun ist es aber so, dass ich eine lebenslange, sehr gut bezahlte Forschungsprofessur in Oxford angeboten bekommen habe. Ich muss dafür nur genau am nächsten Montag um 11 Uhr den Vertrag unterschreiben, sonst entzieht das Ministerium der Universität die Gelder. Wenn ich mein Versprechen halten will, muss ich auf die Stelle verzichten. Ich verletze ein moralisches Gut, denn man soll seine Versprechen ja halten. Es ist Pflicht. Aber die Stelle würde mich sehr glücklich machen und die Verletzung, so würde ich argumentieren, meiner moralischen Pflicht wäre sehr gering. Ich würde nur eine Stunde später anrufen. Gemäß des moralischen Rationalismus wäre es vielleicht verständlich, dass ich schwach werde und meine Pflicht verletze, aber es wäre unmoralisch und irrational. Genau das ist falsch, denn hier bringt mir die Pflichtverletzung so viel Wohlergehen, dass ich glaube, dass der prudentielle Grund stärker ist als meine Verpflichtung, die Großmutter genau um 11 Uhr, wie versprochen, anzurufen. Mein erstes Argument besagt also, dass der moralische Rationalismus eine viel zu extreme These ist, die kategorisch für alle nur erdenklichen Situationen Geltung beansprucht, weil sie moralischen Gründen eben kategorisch ohne Berücksichtigung von Situationen zuspricht, immer das ausschlaggebende Gewicht zu haben. Dieser Konzeption zufolge sind moralische Gründe also absolute Gründe, die immer die anderen Gründe schlagen. Mein zweites Argument gegen den moralischen Rationalismus ist grundsätzlicher. Die These, dass moralische Gründe immer gegenüber prudentiellen Gründen ausschlaggebend sind, macht zwei sehr interessante Voraussetzungen. Zum einen wird angenommen, dass moralische Gründe und prudentielle Gründe zwei sauber zu trennende Klassen von Gründen sind. Und erst wenn man diese beiden Klassen sauber getrennt hat, kann man sagen, dass die Elemente der einen Klasse immer die der anderen Klasse schlagen. Aber diese Voraussetzung der Unterscheidung, dass ich sagen kann, ah, das ist ein moralischer Grund, das ist ein Grund, der es nur mit dem Wohlergehen zu tun hat, die ist meiner Meinung nach gar nicht gegeben. Vertreter des moralischen Rationalismus argumentieren für diese These, dass moralische Gründe eine sehr besondere Klasse von Supergründen sind, zum Beispiel damit, dass sie annehmen, dass moralische Gründe auf einem übergeordneten göttlichen und daher autoritären Willen zurückgeführt werden können. So etwa eine These von Elizabeth Anscombe. Oder dass moralische Gründe es irgendwie mit normativen Entitäten zu tun haben, die eine besondere Dignität, eine besondere Würde haben. Moralische Werte sind also ganz besondere Werte, weil sie in einer Sphäre außerhalb von uns existieren. Umgekehrt hat es unser Selbstinteresse und unser Wohlergehen nur mit dem inferioren, natürlichen Körper zu tun. Die Besonderheit der moralischen Gründe kann auch epistemisch-kognitiv begründet werden, insofern die moralische Perspektive die einer reinen, von allem empirischen gereinigten Vernunft ist. Das ist Kants Konzeption. All diesen Konzeptionen ist gemein, dass sie Moral als etwas Besonderes darstellen, das nicht aus unserer konkreten Lebenswirklichkeit stammt, sondern davon frei und rein ist. Mit dieser Reinheit und Andersartigkeit der Moral wird dann begründet, warum die moralischen Gründe immer die ausschlaggebenden sind. Ich glaube, Sie haben es schon gemerkt, ich glaube weder an die Reinheit der moralischen Perspektive noch daran, dass moralische Gründe immer die stärksten sind. Das klingt natürlich so, als würde ich die Moral schwächen wollen. Aber das wäre ein Missverständnis. Ich bin nicht für weniger Moral, im Gegenteil. Wir alle könnten und sollten mehr Gutes tun und ich bin sicher, dass die meisten von uns noch sehr weit davon entfernt sind, unglücklich zu werden, nur wenn sie ein kleines bisschen moralischer werden. Mein Anliegen ist es aber, die Konzeption von Moral und Wohlergehen zu ändern. Moral, wenn wir sie als eine ganz normale menschliche Perspektive betrachten, führt dann dazu, dass die Konflikte zwischen Moral und Wohlergehen ganz normale Konflikte werden, wie wir sie zwischen anderen Normen und anderen Werten eben auch haben. Mein Ansatz ist also deflationär. Ich glaube, dass wir, wenn wir Moral nicht mehr als etwas Reines und letztendlich Fremdes in Bezug auf unser Leben auffassen, steigt sogar die Chance, dass wir häufiger zu dem Ergebnis kommen, dass uns die Moral nützt. Kurzum, wir erhöhen den Bereich der Kongruenz von Moral und Wohlergehen, wir erhöhen die Schnittmenge. Bei anderen normativen Kriterien verfahren wir ähnlich. Zum Beispiel nehmen wir an, dass es normative Kriterien gibt wie Ökonomie und ästhetische Werte. Und wir glauben alle, dass, oder zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass ökonomische Werte und ästhetische Werte in Konflikt geraten können. Insbesondere, wenn wir unsere Wohnung einrichten, dann haben wir solche Konfliktkonstellationen. Wir akzeptieren also, dass es unterschiedliche Normen und Kriterien gibt. Aber normalerweise glauben wir im Alltag nicht, dass schon immer vorab entschieden ist, welches Kriterium notwendig den Ausschlag gibt. In den meisten Fällen wägen wir ab in verschiedenen Situationen. Gelegentlich entscheiden wir uns für unsere ästhetischen Vorlieben und geben dafür auch relativ viel Geld auf. In manchen anderen Situationen sagen wir nein, das mache ich nicht und so weiter. Kurzum, zwischen diesen normalen anderen Kriterien wägen wir in jeder Situation ab, was für uns der ausschlaggebende Grund ist. Die Vertreter des moralischen Rationalismus glauben jetzt aber, dass in der Ethik das ganz anders sei. Weil eben diese moralischen Gründe besondere Gründe sind. Ich neige zu der Gegenthese, der zufolge Konflikte von Moral und Wohlergehen ganz normale Konflikte sind, wie die zwischen anderen Werten und Gründen auch. Die Normalisierung des Verhältnisses von Moral und Wohlergehen ist für mich auch eine Humanisierung des Verhältnisses. Es gibt jedoch einen Nachteil dieser Auffassung, den ich Ihnen zum Abschluss nicht verschweigen möchte. Bei Konfliktfällen von Moral und Wohlergehen müssen wir also nachdenken, welcher konkrete Grund in welcher Situation ausschlaggebend ist. Denn das hängt ja jetzt nicht mehr von philosophischen Theorien und ihren Klassifikationen in die eine Klasse der Gründe und in die andere ab. Wir müssen also immer wieder selber nachdenken und die Betonung liegt auf selber und nachdenken. Das mag aus der Sicht einiger Theoretiker aus praktischer Perspektive gelegentlich schiefgehen, das mag unangenehm sein. Ich meine aber, es überwiegen die Gründe, diesen Umstand zu begrüßen. Vielen Dank.
Das war der Philosoph Marcel van Ackeren über die Frage, wie weit wir gehen müssen, um anderen zu helfen. Er hat seinen Vortrag am 18. Januar 2016 beim Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg in Greifswald gehalten.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.